Ihr könnt euch ein Genom sequenzieren lassen. Und dann können wir die Wahrscheinlichkeiten über, weiß nicht, Lebenserwartung, gewisse Krankheiten, die ihr könntet bekommen. Und ich weiss nicht, wie ich jetzt mit dem würde umgehen. Wenn mir jemand sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 50 an Krebs erkranke, dann wird das mein Leben verändern. Und eigentlich möchte ich das gar nicht wissen.
Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftlichen Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo die Reise hergeht. Wo wir auf die Welt kommen, da haben unsere Eltern zum ersten Mal gesehen, wie wir aussehen und wer wir sind. Das ist ja immer eine Überraschung, die da auf die Welt kommt. Aber das Entscheidende ist ja eigentlich schon 9 Monate vorher passiert. Bei der Zeugung sind Geninformationen von unseren Eltern verschmolzen und die Gene behalten wir, bis wir sterben. Und jetzt ist die Frage, ja, wie stark bestimmen denn die Gene eigentlich unser Leben vor? Ich bin der Nico Leuenberger.
Und ich bin Tamila Regic und ich habe mich das wirklich auch schon oft gefragt, habe ich eigentlich die gleichen Chancen wie andere Leute, die völlig andere Gene haben? Also hätte ich es im Leben sogar weiterbringen können oder weniger weit? Wäre ich glücklicher gewesen oder weniger glücklich, wenn meine Gene anders wären? Kann man das sagen?
Ich habe das Gefühl, deine Gene sind tipptopp, genau so, wie sie sollten sein. Oder, weiss nicht, würdest du etwas ändern, wenn du könntest?
Ja, wenn ich so spontan auswählen könnte. Ich würde mich noch ein paar Zentimeter grösser machen, die Haarfarbe noch etwas heller machen, würde ich schon nicht Nein sagen.
Okay, so äußere Merkmale, die sind klar. Das ist in deinen Genen halb festgeschrieben, oder? Wahrscheinlich waren deine Eltern auch nicht riesig, nehme ich an.
Nein.
Und darum sehe ich ja eineige Zwilling auch aber ziemlich gleich aus, weil die haben das gleiche Genmaterial. Das heisst aber nicht, dass wir jetzt einfach ein Genom könnten anschauen können im Reagenzglas und sagen, ah, unser Mädchen wird blond. Weil es ist eben viel komplizierter, als man meint. Der Marc Bühler ist Genforscher am Friedrich-Miescher-Institut zu Basel und er sagt, es sei ganz selten, dass ein einzelnes Gen für etwas Bestimmtes verantwortlich ist.
Es gibt einzelne Beispiele, wo man ganz klar gewisse Eigenschaften in einem einzelnen Gen zuordnen kann. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Alkoholdehydrogenase. Also wie gut wir können Alkohol abbauen. Das ist einfach ein Gen, das hat die Bauanleitung für ein Enzym, das Alkohol abbaut.
Darum können auch zwei Personen miteinander Alkohol trinken und der eine wird sturzhageldicht, der andere macht es aber gar nicht aus.
I think we'll have champagne with the bird.
Champagne, ja. Selbst.
Every year, James. Ja, ich glaube, die haben doch nicht ganz die gleichen Alkoholgene. Aber wie sieht das bei meiner Haarfarbe jetzt aus?
Die meisten von unseren Eigenschaften hängen aber nicht nur von einem Gen ab. Das ist oft ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen. Zum Beispiel Haarfarbe ist etwas, wo man das Gefühl hat, dass sind mindestens 10 Gene daran beteiligt, dass am Schluss das zur Auswirkung kommt. Und da kann man nicht einfach nur auf ein Gen zurückschliessen.
Er sagt, man hat das Gefühl, aber er ist doch Genforscher. Ich denke, dass man das in der Forschung schon viel genauer sagen kann und dass man viel weiter ist.
Ich weiss aber, die Forschung ist eben noch gar nicht so alt. Es ist noch nicht so lange her, dass wir überhaupt herausgefunden haben, dass es Gen gibt und wie das mit dieser Vererbung überhaupt funktioniert.
Da läutet irgendetwas bei mir. Ist das nicht irgendwie die Geschichte mit einem Mönch, der Erbsli gezählt hat?
Ja, das Experiment mit den Erbsli ist ein Klassiker und es geht zurück auf einen ganz berühmten Genetiker. Er war ein Mönch in der jetzigen Tschechoslowakei. Er hat in Brünn, in Brno gelebt. Das war Gregor Mendel.
Der Gregor Mendel hat 34 verschiedene Sorten Erbsli gekauft, in verschiedenen Samenhandlungen bei ihm in der Gegend. Und er hat die anfangen miteinander kreuzen.
Also er hat zum Beispiel Erbsen genommen, die verschiedene Grösse hatten und verschiedene Farben. Und er hat dann quasi zeigen, dass es eben darauf abkommt, ob man weisse oder rote Erbsen zusammen macht, wie dann nachher die Nachkommen, ob die dann auch weiss oder rot aussehen.
Er war fleissig, der Gregor Mendel. Er hat fast 30'000 Erbsenpflanzen gezüchtet.
Und auf da zurückgehen ganz klare Vererbungsregeln, die man in allen Organismen beobachten kann. Und das ist erstaunlich, weil zu dieser Zeit hat man noch nicht gewusst, was überhaupt aus was Gen besteht. Also der Mendel hat nicht gewusst, dass es DNA gibt. Also das DNA ist das Molekül, das eben die Information speichern kann in unseren Zellkernen. Der hat keine Ahnung von diesem Konzept. Und das war schon eine erstaunliche Leistung, dass er quasi vorausgesagt hat, da gibt es etwas, wo wir an unsere Nachkommen weitergeben. Eben die sogenannten Gene.
Das ist jetzt etwas mehr als 150 Jahre her und erst seit etwa 70 Jahren weiss man, wie die DNA aussieht, also die Doppelhelix. Weißt du, das Bild kennst du sicher, die beiden Stränge, die sich so umeinander umdrehen und dazwischen hat es die Querverbindungen. Das ist alles eigentlich noch gar nicht so lange bekannt.
Lustig, weil für uns ist das komplett selbstverständlich Gen. Ja klar, das ist DNA, ist damit gemeint, habe ich auch der Kante so gelernt. Aber eigentlich weiss die Forschung in diesem Fall auch noch lange nicht alles. Sie weiss zwar, dass die Gene ausmachen, wie ich aussehe, aber entscheidet die Gene auch über meine Persönlichkeit zum Beispiel, also wer ich schlussendlich bin?
Ja, das ist genau so etwas, wo ich würde jetzt behaupten, das weiss man eben nicht. Das ist hochkomplex. Und Charakter ist etwas, wo natürlich wir werden extrem beeinflusst von unserer Umwelt, von unserer Erziehung. Es kommt sehr darauf ab, in welchem Umfeld man aufwächst. Ja, wenn man in einem Krisengebiet aufwächst, hat das so einen starken Einfluss. Dann können die Gene nicht einfach alles überschreiben und sagen, du bist jetzt gleich ein netter Kerl. Dass man dann eher zur Gewalt neigt, ist vielleicht verständlich. Obwohl man eigentlich ein ganz guter Mensch wäre. Also das ist sehr schwierig, das alles mit Gene zu erklären.
Wie sieht es eigentlich mit meiner Intelligenz aus? Vererbt sich die auch?
Das ist mega schwierig zu sagen. Forscher von der Uni Amsterdam sagen, sie hätten gut 1200 Gene gefunden, die einen Zusammenhang gäbe mit dem späteren Bildungsniveau, das jemand erreicht.
Das bringt uns aber alles wieder zurück zu der ursprünglichen Frage. Bestimmen die Gene über mein Leben? Tun sie zum Beispiel bestimmen, ob ich einen Uni-Abschluss mache oder mich für die Lehre entscheide?
Die Forscher sagen, es gibt da einen Zusammenhang mit den Genen, aber eben, es ist nicht ein Gen, sondern es sind mehr als 1000, wo es natürlich mega komplexe Wechselwirkungen gibt. Und die Umwelt, wo jemand drin aufwächst, die ist immer noch viel wichtiger als jede Veranlagung. Also gibt es in dem Haushalt, wo ein Kind aufwächst, zum Beispiel Bücher, die Eltern ihres Kind ermutigen, immer wieder mal etwas Neues auszuprobieren, hat es Spass am Lernen. So, das Umfeld, das ist entscheidend.
Das ist ja eigentlich eine mega gute Nachricht für die Eltern, die mit ihrer eigenen Karriere vielleicht nicht so ganz happy sind. Ihre Kinder erben ja ihre Gene. Aber trotzdem können sie es einmal besser haben. Also als Zwischenfazit könnte man sagen, Gene haben einen Einfluss auf unser Leben, aber komplett bestimmen tun sie es jetzt auch nicht.
Genau, was Gene halt können und was man zum Teil schon an einem Embryo ansehen kann, wenn man einen Gentest macht, sie können einem einen ziemlichen Strich durch die Rechnung machen. Sie können nämlich Krankheiten auslösen, und zwar auch Krankheiten, die erst viel später im Leben eintreffen. Zum Beispiel Chorea Huntington.
Chorea Huntington, was ist das für eine Krankheit?
Das ist eine ganz miese Krankheit im Hirn. Ein kaputtes Gen tut im Hirn ein Eiweiß produzieren, das einen Fehler hat. Und das Eiweiß, das fängt an, Hirnzellen zu zerstören.
Und was passiert dann mit dem Menschen konkret, der das hat?
Jemand, der das hat, hat einerseits Muskelstörungen und gerade auch im Gesicht. Das heisst, die Mimik wird ganz komisch. Das ist natürlich total irritierend, oder, wenn man mit so jemandem redet. Das macht es für die Leute mega schwierig, in der Gesellschaft weiterhin können, ein normales Leben führen. Und es wirkt sich eben auf die Psyche aus. Also die Gefühle der Betroffenen kommen durcheinander. Und etwa 15 Jahre nach der ersten Diagnose sterben die Patientinnen und Patienten.
Und weil eben das fehlerhafte Gen daran schuld ist, könnte man das also schon vorher sehen, schon im Embryo?
Ja, du siehst dem Embryo an, das Leben wird zwar ganz lang normal verlaufen, aber es nimmt ganz sicher kein schönes Ende.
Das Chorea Huntington, das ist eine Krankheit, die erst zwischen 45 bis 50 ausbricht, die dann aber 100%ig ausbricht, die sehr, sehr schwerwiegend ist.
Das ist Ruth Baumann-Hölzle. Sie leitet das Institut Dialog Ethik und widmet sich dort schwierigen ethischen Fragen, wo es ihre Genetik ganz einen Haufen davon gibt. Zum Beispiel eben, wenn ein Gentest zeigt, dass man mit 45 schwer krank wird.
Dort stellt sich dann die Frage, ja, wie kann ich ein Leben führen, voran, wenn ich voran eigentlich sogenannt absolut gesund bin und sich die Krankheit dann später aber doch mit 100% wird ausbrechen. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel die Geschwister, die das Gen nicht haben, respektive nicht dominant haben, dass die unter Umständen ganz starke Schuldgefühle haben gegenüber ihren Geschwistern, die das haben.
Aber dann ist doch die Frage, hätte ich es nicht lieber gar nicht gewusst? Also ich glaube, ich würde mein Leben bis 45 unbeschwerter geniessen können, wenn ich das nicht wüsste. Weil irgendwie machen kann man ja eh nichts.
Das ist eine ganz grosse Frage,
sagt Ruth Baumann-Hölzle und bringt ein Beispiel, das international Schlagzeilen gemacht hat. Auch in der Tagesshow vom SRF. Von jemandem, der gewusst hat, dass ihre Gene einen Fehler haben und darum einen radikalen Schritt gemacht hat.
Angelina Jolie. Ja, genau die, die zwar eigentlich Schauspielerin und Regisseurin ist, die aber vor allem mit anderen Schlagzeilen macht, wie mit politischem und humanitärem Engagement, mit Ehemann Brad Pitt, mit Adoptionen und. Also Angelina Jolie schreibt in einem selbstverfassten Artikel in der heutigen New York Times, dass sie sich vorsorglich beide Brüste habe amputieren lassen, weil sie Angst gehabt habe, an Brustkrebs zu erkranken, da sie erblich vorbelastet sei.
Ich mag mich noch mega fest an die Geschichte erinnern und ich bin einerseits mega schockiert gewesen, aber andererseits habe ich es auch mega eindrücklich gefunden, dass sie doch den Schritt gewählt hat. Aber ja, von außen schon eher eine radikale Entscheidung.
Also was mache ich mit dem Wissen? Das ist eigentlich die grosse Frage, weil wir können heute, das war auch damals schon so gewesen, aber auch heute immer noch so, wir können sehr, sehr viel mehr Krankheiten analysieren, die wir übergehend ist, wo wir keine Therapie haben oder zumindest dann massive Eingriffe. Und da stellt sich einfach die Frage, dann auch, was nennen wir eigentlich gesund und krank? Also nur, weil ich eine bestimmte genetische Disposition habe, wie man das nennt, also eine Veranlagung, heisst noch nicht, dass ich schon krank bin.
Bei vielen Krankheiten geht es halt um Wahrscheinlichkeiten, oder? Du hast die und die Chance zu erkranken. Was machst du mit dieser Information?
Also ich werde zumindest heillos überfordert und ich würde mich dann auch fragen, wem sage ich das überhaupt und wem nicht?
Ja genau, weil allzu weit herum erzählen darfst du so etwas denn nicht.
Also wenn ich meinem Krankenversicherer sage, ich erkranke 5 Jahre, weiss auch nicht was, etwas, das hohe Kosten verursacht, dann wird er mich nicht versichern.
Gut, das liegt ja dann irgendwo durch auch an meiner Verantwortung und ich habe ja auch einen gewissen Datenschutz, da gibt es ja auch Gesetze dafür.
Gesetzlich kann man das schützen und da kann man sicherstellen mit Datenschutz, dass das eben nicht passiert. Ich glaube, das grösste Problem ist, dass das ja jeder machen kann. Ihr könnt euch ein Genom sequenzieren lassen. Es gibt inzwischen gar mehr als eine Firma, die für euch das macht. Und dann kommen wir aber am Schluss eine Liste über und dort ist im Prinzip, kommen die Wahrscheinlichkeiten über, ich weiß nicht, Lebenserwartung, gewisse Krankheiten, die ihr könntet bekommen. Und ich weiss nicht, wie ich jetzt mit dem würde umgehen. Wenn mir jemand sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 50 an Krebs erkranke, dann wird das mein Leben verändern. Und eigentlich möchte ich das gar nicht wissen.
Und das Problem ist ja, das betrifft ja dann nicht nur mich, sondern auch meine Kinder schlussendlich. Ich gebe ja mein Erbmaterial weiter.
Genau, du gibst dein Erbmaterial weiter und damit möglicherweise natürlich auch den Gendefekt. Und das bringt uns zur nächsten grossen Frage, zum Thema Präimplantationsdiagnostik.
Das heisst, künstlich befruchtete Embryonen untersuchen, bevor sie in die Gebärmutter kommen.
Da hat es eine Abstimmung gegeben vor ein paar Jahren, ob und wenn man das machen dürfen. Die Abstimmung ist deutlich angenommen worden in der Schweiz, wenn auch mit ganz klaren Grenzen. Man darf nur Embryonen untersuchen von Eltern, die so schwere Vorbelastungen haben, oder von Paaren, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Aber es ist schon ein Anfang und da gibt es auch noch andere vorgeburtliche genetische Untersuchungen, die man heute schon machen kann. Zum Beispiel sieht man, ob ein Kind das Down-Syndrom hat.
Da sind wir jetzt aber irgendwie schon wieder bei der gleichen Frage. Was mache ich dann effektiv, wenn ich das weiss?
Das ist oft ganz eine schwierige Entscheidung. Also auf der einen Seite ist es, gerade wenn es sich um eine Wunschschwangerschaft handelt, fragt natürlich, nach welchen Kriterien entscheidet sich jetzt eine Frau gegen das Austragen von einem Kind, das sie sich eigentlich gewünscht hat. Und dort sehen wir natürlich ein grosses Spektrum von Frauen, die sehr stark dann auch zu einer Perfektion neigen, die gar keine Abweichungen tolerieren. Und andere Frauen, die dann sagen, doch, für mich ist es wichtig, das Kind auf die Welt zu bringen, sogar wenn ich weiss, dass es kurz nach der Geburt wird versterben unter Umständen, weil dann kann ich auch trauern.
Hey, das ist so eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich könnte das nicht entscheiden.
Ich weiss, da bist du wirklich heillos überfordert als Eltern. Aber die Ethikerin sagt, es gäbe schon eine klare Tendenz, wie dass sich die meisten in so einem Fall entscheiden.
Embryonen mit Down-Syndrom, die Embryonen werden mit bis 95% eigentlich ausselektioniert. Also da sieht man dann schon sehr klar auch, nach welchem Menschenbild treffen wir solche Entscheidungen. Und das ist letztendlich der Kern auch. Wie gehen wir mit vorgeburtlichen Untersuchungen um? Weil sich dort dann wirklich die Frage verdichtet, was ist eigentlich lebenswertes Leben?
Und um so grundsätzliche Fragen zu beantworten, da schaue ich ja immer gerne in die Zukunft. und auf Hollywood.
In the not too distant future, our DNA will determine everything about us. Where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving.
Da haben wir es also wieder mit so einem typisch schrägen Nico-Science-Fiction-Film zu tun.
Ja, logisch. Den kennst du wahrscheinlich nicht. Ist, glaube ich, ein Flop gewesen damals, aber ich habe ihn super gefunden. 1997 ist Gattaca rausgekommen mit dem Jude Law. Und der lebt in einer Gesellschaft, wo es normal ist, dass man Embryonen untersucht. Die künstliche Befruchtung ist der Normalfall und nur die perfekten Embryos werden eingesetzt.
Also die Leute haben dort gar keinen Sex mehr gehabt, oder wie?
Mo, natürlich haben die immer noch Sex, ja, immer noch Menschen. Und ab und zu gibt es da natürlich auch einen Unfall, ein Baby kommt auf normalem Weg auf die Welt. Das ist ein normaler Mensch und kein perfekter Mensch. Und die Gesellschaft schaut den automatisch als minderwertig an.
Aber das ist schon wieder pure Science-Fiction, nicht? Also wenn ich den Mark Bühler richtig verstanden habe, dann wissen wir noch viel zu wenig darüber, welche Gene was auslösen.
Ja, aber ein guter Film muss eben nicht unbedingt vorrealistisch sein, finde ich. Er kann trotzdem die richtigen Fragen aufwerfen.
Wann ist ein Mensch perfekt? Oder heisst das einfach maximale Leistungsfähigkeit und Funktionalität? Oder heisst das eine grösste Liebesfähigkeit? Also ich meine, Menschen mit Down-Syndrom haben eine sehr hohe Empathie auch zum Beispiel. Ist ja unglaublich verblüffend, oder wie sie auch Menschen wahrnehmen können zum Beispiel. Also die grosse Frage, wann ist dann ein Mensch perfekt? Also es heisst nicht nur, weil jemand erfolgreich ist und wenn er sich zum Beispiel, wenn er per se lügt und Menschen betrügt, dann ist er auch nicht perfekt, obwohl vielleicht genetisch ein absolut, ja, für Zeichen, gesundes Erbgut hat.
Aber weißt du, das frage ich mich jetzt schon noch nach diesen ganzen ethischen Fragen.
Was?
Ich frage mich, was kann man eigentlich schon jetzt gegen die Genfehler machen? Es hat doch das Jahr haben doch zwei Forscher den Nobelpreis bekommen. Sie haben so eine Methode herausgefunden, wie man kaputte Gene rausschneiden kann. Stimmt das?
Genau, das sind Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier gewesen. Sie haben eine Art Genschere entdeckt. Der sagt man CRISPR. Und das ist wieder mal so ein Fall von erfolgreicher Grundlagenforschung. Die zwei haben überhaupt nicht konkret nach dieser Genschere gesucht. Sie wollten eigentlich herausfinden, wie dass sich Bakterien gegen Eindringlinge wehren können.
Also wenn ein Bakterium mit einem Virus infiziert wird, dann werden kleine Virusteile im Genom des Bakteriums integriert und gespeichert. Die haben dann wie eine Bibliothek. Also die wissen dann, wie so ein Virus, mal, wo sie mal befallen worden sind, damit aussieht. Und die können dann später die Information brauchen. Wenn wieder so ein Virus kommen sollte, wissen die genau, das haben wir schon mal gesehen. Dann kommt die Genschere und verschneidet das Virus.
Und Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier und ihre Mitarbeitenden haben gesagt, hey, das würde vielleicht auch bei Mensch und Tier funktionieren.
Wir können ja quasi das bakterielle Protein, die Genschere, nehmen und einfach dann programmieren, sodass sie dann in menschlichen Zellen auch dort Gene verschneiden. Und das ist die revolutionäre Erkenntnis gewesen. Und wegen dem haben die eben jetzt den Nobelpreis das Jahr bekommen.
Also ich verstand schon mega, dass das irgendwie eine Revolution ist. Da können wir jetzt einfach die kaputten Stellen aus unserem Erbgut einfach rausnehmen. Wobei ich sehe schon wieder, wie Ruth Baumann-Hölzle von Dialogethik den Warnfinger lupft.
Ja, das Ding ist halt, mit CRISPR können wir die Gene auch in unserer Keimbahn ändern.
Also die Gene, die wir unseren Kindern weitergeben, in den Spermien und den Eizellen.
Genau, und wenn wir es so schaffen, zum Beispiel eine Erbkrankheit auszurotten, dann wäre das natürlich super. Die hätte nie mehr jemand von unseren Nachkommen. Problem für immer gelöst.
Das wäre sehr gut, nur man weiss eben, man weiss wirklich nicht, wie sich dann das, was wir heute als ein Krankheitsgen eliminieren, auf zukünftige Generationen für Auswirkungen hat. Man weiss zum Beispiel, dass bestimmte Krankheitsgene gleichzeitig auch eine Schutzfunktion haben gegenüber anderen Krankheiten. Also das heisst, unser Wissen ist eben diesbezüglich sehr beschränkt. Und nochmal, die Frage ist, wie weit steht es am Mensch überhaupt zu, irreversible Risiken einzugehen, in dieser Art und Weise, die ihn selber im Kern betreffen.
Also heisst das, sie würde lieber doch die Finger von CRISPR?
Ihre Keimbahn drin, auf jeden Fall schon. Ja, das Risiko sei dort einfach zu gross, weil wir es nicht mehr rückgängig machen können.
Und was meint denn der Mark Bühler zu dieser Forschung an der Genschere?
Ich glaube, man muss unbedingt weitermachen. Ich würde das fast ein bisschen vergleichen mit Kernspaltung. Kernspaltung hat ganz gute Sachen hervorgebracht. Gut, man kann sich darüber streiten, ob jetzt Kernkraft der richtige Weg ist, zum Energie erzeugen oder nicht. Aber es hat unserer Menschheit schon gute Sachen gebracht, aber auch absolut verheerende Waffen. Now I am become death, the destroyer of worlds. Und so eine Genschere ist im Prinzip, kann man vergleichen. Also das hat im Prinzip sehr, sehr gute Anwendungsmöglichkeiten, aber natürlich auch absolut, es kann total missbraucht werden.
Aber ist CRISPR nicht sogar schon an Menschen ausprobiert worden?
Vielleicht, ja. Ein chinesischer Forscher hat gesagt, er hat das gemacht. Er hat einen menschlichen Embryo mit CRISPR verändert. Ob das stimmt, weiss man nicht genau. Falls es sollte passiert sein, dann fände es Mark Bühler total gefährlich, weil da können schon sehr viel schief gehen.
Die Genscheren sind schon recht präzise. Aber halt nicht 100% präzise. Also man weiss noch nicht so ganz genau, was man machen muss, dass es wirklich nur dort schneidet, wo man es schneiden will. Und eben nicht nur an einem anderen Ort. Und das sind dann Gefahren, solange man nicht genau weiss, wie man das hocheffizient machen kann, sollte man es eben noch nicht brauchen. Und in dem Fall von dem chinesischen Forscher, wo man schon in keine Bahn eingreift, das ist einfach absolut unverantwortlich. Das ist verantwortungslos.
Aber irgendwie erstaunt mich das doch überhaupt gar nicht. Ich meine, bei so neuen Technologien gibt es immer den gewissen jemanden, der es ausprobiert.
Ja, das sagt Ruth Baumann-Hölzle. Sie hat schon 1990 ihre Doktorarbeit zur Genmanipulation gemacht und seither hat sie gesehen, wie viel das in diesem Bereich passiert ist.
Wenn man jetzt schaut, die Entwicklungen, die vonstatten gegangen sind, hat sich eigentlich das immer durchgesetzt. Man hat lange zum Beispiel gegen Präimplantationsdiagnostik gekämpft. Man hat lange gesagt, man würde nie anfangen, in dieser Art und Weise selektionieren. Das ist alles eigentlich in dem Sinn gekommen, muss man sagen. Also ich bin keine Prophetin, sondern es ist einfach so eine Erfahrung, dass natürlich irgendwo, man muss sagen, was machbar ist, ist eigentlich fast immer gemacht worden. Selbst wenn eine Zeit lang noch gewisse Zurückhaltung da war.
Aber das klingt jetzt schon ein bisschen pessimistisch. Ausser man gewichtet die Chancen höher als Risiko.
Genau so ist es. Erst vor 150 Jahren hat ein Mönch in seinem Garten Erbschen abgepflanzt und geschaut, welche Farbe das die jungen Erbschen haben. Und jetzt reden wir davon, schwere Erbkrankheiten für immer zu beseitigen. Und wir fantasieren in unserem Film von einer Gesellschaft, wo es nur noch perfekte Menschen gibt.
Was auch immer perfekt soll heissen, gell? Unsere Gene haben also einen Einfluss auf unser Leben. Wie gross der genau ist, wissen wir nicht. Und viel wichtiger bleibt, was wir daraus machen.
Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick. Initiiert und unterstützt von Geber-Treuf-Stiftung. Diese Episode habe ich geschrieben, der Nicole Leuenberger. Abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts, dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn es eine neue Episode gibt. Oder schaut vorbei auf blick.ch/durchblick.